Es wird schon geshootet in Katar und zwar durchaus überraschend. Argentinien, erster grosser Turnierfavorit, schon einmal gestolpert. Dazu kein Regenbogen, wenig Liebe und kein Bier. Über das müssen wir reden. Jetzt geht mit dem Dino Kessler, Emanuel Gysi und dem Sebastian Wendel.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter. WM Special.
Gut, Blicksport, Podcast, WM Spezial, Pro und Konter mit am Emanuel Gysi, am Sebastian Wendel.
Wie heisst der genau? Man weiss es nicht. Genau.
Und das Manual.
Dino Kessler, herzlich willkommen. der Sebastian ist heute auf sicherer Distanz. Du bist am Telefon. Wieso eigentlich?
Ja, ganz profane Gründe. Ich habe Vaterpflichten, die ich jetzt muss erfüllen muss. Darum bin ich daheim. Ich habe Papi-Tag. Aber schaut mir natürlich gerne zu. Die WM ist auch heute das Thema.
Du hast deine Kinder ruhig gestellt jetzt für die nächsten Minuten.
Ja,
das ist gesichert, also dass es denen gut geht.
Denen geht es gut. Also nicht, was du jetzt vielleicht willst, antönen. Nein, die sind in der Schule und bei den Nachbarn. Genau. Denen geht es gut.
Hoffen wir das Beste und sonst ein Zeichen geben, dann würden wir einschreiten. Nein, es wird hoffentlich kein Cashfall. Oh Gott, wie man in einer Minute einen Einstieg kann dunkel machen, aber das hat seine Gründe, weil es ist die Fußball-WM, über die wenn wir eigentlich reden, die nimmt auch die ein oder andere schräge Wendung in diesen Tagen. Die jüngste, die ist sportlich. Jetzt ist es so, wir nehmen am Dienstagmittag auf, es ist exakt 13:46 Uhr. Heisst, es ist noch nicht lange her, dass die erste grosse Überraschung vom Turnier sich ereignet hat. Argentinier verlieren gegen Saudi-Arabien.
Wahnsinn! Meine Kinder sind noch dabei gewesen, als der Match gelaufen ist, bevor ich sie abgeschoben habe. Nein, sensationeller Match gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass der frühe Match heute so für die Geistung sorgt mehr. Ich habe richtig mitgefiebert mit diesen Saudis. Die haben das mit riesiger Leidenschaft verteidigen ihren Vorsprung. Mir als ehemaliger Innenverteidiger ist da natürlich das Herz aufgegangen. Und obwohl ich ein Argentinien-Sympathisant bin, habe ich mich gefreut für Saudis, dass sie das über die Zeit gebracht haben, mit wirklich aller Leidenschaft und allem, was sie ausgepackt haben, haben sie den Reis gestört, ja.
Ja, speak for yourself, muss ich da sagen. Ich bin konsterniert und gleichzeitig auch hoffnungsvoll, weil ein Auftakt Niederlage bei einer WM hat nicht viel zu sagen. Wir erinnern an den Sieg von anderen Zwergen gegen Favoriten, zum Beispiel von der Schweiz gegen Spanien 2010. Die Hoffnung ist ja, dass bei den Argentinier noch, wie lange haben sie nicht verloren, irgendwann verlierst, das weisst du.
36 Match,
das heisst, lieber einmal das erste Spiel verlieren als nachher im Finale. Irgendwann kommt die Niederlage, das weisst du. Im ersten Spiel kannst du es noch korrigieren, K.O.-Spiel sowieso nicht mehr, ist klar. Aber es hat ein bisschen hilflos ausgesehen, was die Argentinier da gemacht haben. Vor allem am Schluss mit der Brechstange versuchen. Das ist eigentlich nicht ihr Spiel. Außer der Gegner spielt auch so, dann ist es wieder etwas anderes. Aber ich glaube, ein Denkzettel und ein Weckruf zur richtigen Zeit. Abgesehen davon, Saudi-Arabien mit Sportswashing und so weiter, mir nicht besonders sympathisch. Die Leistung muss man honorieren, klar. Aber ich denke, die Argentinier haben sich da ein bisschen auf dem falschen Fuß verwütschen lassen und werden dann dementsprechend reagieren. Einfach wird es nicht. Die nächsten Gegner, ja, muss man auch Mexiko und Polen irgendwie schlagen. Sonst wäre es dann bitter für den Messi, muss man sagen. Der brutzelt wahrscheinlich jetzt schon wieder in seinem eigenen Saft, vor allem in Argentinien, wo es ja sehr schnell und sehr heftig Kritik gibt. Darum, Nerven behalten. Die Aufstellung ist eigentlich gut und man hat Pablo Amar an der Seitenlinie als Assistenztrainer. Also mehr Hoffnung kann einem eigentlich nicht mehr beschert werden.
Ja, Walter Samuel übrigens auch. Erste Basel-Legende, ist jetzt aufmerksamen Zuschauer ist es aufgefallen, Assistenztrainer für Argentinien.
Genau. Von dem haben wir mal eine Zehen im Bild gehabt, glaube ich, bei uns. Irgendwie hat er beim FC Basel mal vielleicht ja. einen Unfall gehabt und nachher hat's, haben wir das Bild ja, von dem seinem grossen Zehen gehabt. Nicht sehr appetitlich gewesen, aber als Dokument sehr wertvoll.
Absolut. Nein, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass immer an jeder WM mindestens ein grosser total abschifft. Wer weiß?
Ja, man darf gespannt sein. Also ich meine, das ist, sporthistorisch ist es wahrscheinlich, ist es schon jetzt, oder? Also die Argentinier hat es ja schon einmal geschafft, wo man gegen Kamerun verloren hat, das Eröffnungsspiel. Damals als Weltmeister 1990. Dann gibt es noch den einen oder anderen gross. Franzosen gegen Senegal zum Beispiel. Spanier, man hat es gesagt, die gegen die Schweiz verloren hat 2010. Gelson Fernandes, unvergessen. Ich habe vorhin noch ein bisschen gesucht, sind die diversen Koreaner gegen Italien aufgefallen, 2002 in Südkorea als WM-Gastgeber, der Italien schlägt, also das war kein Eröffnungsspiel gewesen. Und Nordkoreaner, wir erinnern uns, 1966, wo Italien bezwungen hat. Also aber das ist etwa die Kragenweite, muss man sagen. Also jetzt bei
Deutschland, das vor 4 Jahren rausgefallen ist, als Titelverteidiger in der Gruppenphase, oder?
Stimmt. Aber dort hat es dort die ikonische Niederlage gegeben. Was wäre das gewesen?
Mexiko im Auftaktspiel, oder? Also, wobei Mexiko kein kleiner ist, aber den Deutschen hat man dort schon
anders
zutraut. Ja.
Man hat mehr erwartet, das stimmt, ja. Genau.
Also wenn wir die anschauen, die Spiele, die wir da haben, Argentinien-Kamerun 90, Argentinien war nachher im Finale gewesen. Zwar nicht Weltmeister geworden, aber immerhin bis im Finale. Südkorea-Italien 2002, Italien nicht im Finale gewesen. Das war Deutschland-Brasilien, oder? Schweiz-Spanien, Südafrika-Spanien-Weltmeister. Italien 66, nicht im Finale. Nordkorea auch nicht übrigens.
Nicht?
Wembley Golf durch einen Nordkoreaner, das wäre mal Schlagzeile.
Gute Geschichte. Wenn du Kim Jong-un fragst, könnte es schon so gewesen sein.
Senegal, genau. Frankreich auch nicht. 2 von 5, wenn wir die Sensationen isoliert betrachten. Also sagen wir es so, es ist noch möglich.
Also wenn man die Franzosen anschaut, ist nach dem 0-1 gegen Senegal 2002 hat man dann gegen Uruguay 0-0 gespielt, bevor man gegen Thierry Henry rote Karte dort irgendwie nach 25 Minuten. Und dann hat man gegen Dänemark zur Krönung dann 0-2 verloren. Also das ist, wenn man sich das nochmal so anschaut, noch einmal vor Augen führt, ja, im Duden direkt neben Desaster kommt wahrscheinlich die Abfolge von diesen 3 Matches. Katastrophe. Die Argentinier, aber ein bisschen Potenzial für das hat es jetzt einfach mit der Ausgangslage. Mit, was ist Polen der nächste Gegner? Und dann,
nein, zuerst Mexiko.
Ist zuerst Mexiko?
Am Samstagabend.
Uff, ja, aber das ist schon angenehm. Und dann,
sehr.
Und dann Polen, ja. Dann kannst du zweimal unentschieden spielen oder noch einmal blöd verlieren, ist nicht einmal jetzt eine riesige Sensation.
Wobei die Mexikaner sich wahrscheinlich sagen, warum? Jetzt müssen wir wahrscheinlich darunter leiden. Hätten wir doch die gewinnen
können. Ja, das Match, stimmt wahrscheinlich.
Hätten wir vielleicht können.
Ah, sie sind böse auf die Saudis, meinst
du? Ja, wahrscheinlich.
Nein, aber der hat doch für das Desaster ist ausgerollt. Das denke ich schon, weil, wie gesagt, es gibt immer eine grosse Mannschaft, die abschifft. Und so wie sie sich dann gewehrt haben gegen den Rückstand heute, hat mich das also nicht überzeugt. Das war dann planlos anrennen gewesen. Und die Saudis haben das sehr leidenschaftlich gemacht, aber Argentinien hat es noch nicht sehr schwierig gemacht, muss man auch sagen.
Ja, also was ich so gesehen habe, die Szenen haben für mich darauf hingedeutet, dass die nicht 100%ig ernst genommen haben. Und nachher wird es schwierig, zum den Hebel umzulegen. Wenn so eine Mannschaft wie die Saudis dann auch in eine Euphorie reingeraten und sicher stehen hinten. Und ja, es ist dann einfacher, wenn der Gegner mit der Brechstange kommt, mit hohen Bällen irgendwo hin und gut, ein paar haben sich noch verstolpert. Also, ja.
Aber das ist eigentlich der Klassiker, oder? Also, gerade gegen
so einen Gegner. Hast du nicht erst oder?
Und es ist...
Und der kann sich natürlich weiterziehen, oder? Dann auch in den ersten Match, wenn es dort auch irgendwie plötzlich einen Rückstand gibt, dann kommt das alles wieder rauf, was heute passiert ist und ja.
Und es ist sehr argentinisch, oder? In den letzten Jahrzehnten mit dem Messi eigentlich, dass man gesagt hat, so Maradona-Taktik 2010, geben dem Lionel den Ball, der macht es. Mhm. Dummerweise hat das der Gegner dann relativ schnell auch immer gemerkt und einfach 5 bis 12 Leute abgestellt auf den und die ganze Sache so bremst. Also 2014 hat man es ein bisschen besser gemacht. Aber das ist heute wieder so ein bisschen Rückfall in alte Muster gewesen, habe ich zum Teil das Gefühl gehabt, von dem, was ich gesehen habe, von dem Match.
Man wird nicht ganz schlau draus, ja. Copa America-Sieger im Maracanã-Stadion. Allerdings ohne Zuschauer damals. Man hat so ein bisschen gemunkelt nachher über die ganzen Fans, die nicht rum waren von der Messi. Irgendwie, wenn er eine Erleichterung war, weiß es nicht. Der Messi ist ja vom Typ her alles andere als ein Maradona. Also der baut ja auf Harmonien, weil er eigentlich inkludiert sein, wenn man dem so sagen darf, was man in Barcelona auch sehr gut geschafft hat. Ihm eben nicht das Gefühl, dass alle nur darauf warten, dass er etwas macht, sondern er ist ein Teil vom Spiel. Er wird eingeschlossen in die Spiele, in die Planung rein und hat dann dank seinem überragenden Talent einfach die Finisher-Qualitäten noch gehabt. Wenn man nur auf ihn wartet, glaube ich, dann tut man ihm Unrecht.
Ich glaube es auch. Jetzt, also, erste Sensation vom Turnier. Ist eigentlich jetzt unabhängig davon, mit wem man es hält, eine gute Nachricht für ein Turnier. Für die Argentinier schade. Der Weltrekord der Italiener ungeschlagenen Spiel ist bis 37 Match, wenn ich es richtig nachgeschaut habe vorher. Also,
sprich, ja, sie hätten noch müssen überstehen.
Ja. Genau, also genau, die Italiener haben, ich glaube, Litauen irgendwie geschlagen, dann ist man auf 37 und dann hat man gegen Spanien verloren. Irgendeinmal im letzten Jahr, im Oktober, müsste das gewesen sein. Ja, und ja, da sind wir jetzt. Und die Argentinier sind auch nicht dran vorbei. Also, erster grosser Favorit stolpert. Gestern die Engländer gewonnen, die Holländer gewonnen. Im Abendmatch hat es keinen wirklich auf grossen Favorit gegeben mit USA Wales, wo aber ein munteres Match war, 1-1. Habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und nachdem wir uns jetzt schon fast daran gewöhnt haben, an Sport und an Diskussionen über Favoritensterben und aufregende Aussenseiter und Favoriten, die tatsächlich den Job machen und Katar, wo ich shooten kann. Über das haben wir gar noch nicht geredet, aber das können wir nachher auch noch machen. Müssen wir kurz auf den Boden der Realität zurückkommen, wahrscheinlich.
Wir haben uns schon gefreut, dass wir uns um den Sport kümmern können, jetzt über die Resultate diskutieren, wie jetzt bei Argentinien. Aber wir müssen gleich nochmal. Ich glaube, das Captain-Bändeli-Thema, das lässt uns noch nicht ganz in Ruhe. Und das Kragen-Thema kommt dazu bei den Belgiern.
Es wird immer schlimmer.
Und da haben wir das Bier-Thema haben wir kurz angeschnitten. Letztes Mal, glaube ich, wenn es mir recht ist. Oder ist es später
gekommen? Ich weiss es schon gar nicht mehr. Es ist ein einziges Durcheinander mittlerweile. Es kommt einem schon ewig hervor. Aber, also, der Reihe, nein, nicht der Reihe nach, aber sonst müsste man beim Bier anfangen. Es ist am Schluss wahrscheinlich das am wenigsten wichtige Thema. Das Captain Bändeli, hin und her, Drama, wie auch immer dass man es nennen will, Farce. Eigentlich ist es ja, also, ja. Am Ende eine völlig bizarre Veranstaltung. Kurz zusammengefasst, 7 europäische Verbände haben unter grosser Kritik übrigens von Menschenrechtsorganisationen im letzten Herbst entschieden, man will eine spezielle Captain-Binde tragen unter der Schlagzeile One Love. Das Herz, das dann verschiedene Farben, die aber nicht den Regenbogen abbildet. Das ist der Grund für Kritik gewesen, gerade von LGBTQ-Plus-Organisationen, die gefunden haben, man sei da zu wenig tatsächlich inklusiv. Man getraue sich nicht den Regenbogen als Symbol von dieser Bewegung oder für Diversität sich an den Arm zu stecken. Also dort hat es schon mal Prügel gegeben. Und jetzt ist es so, dass die FIFA findet, ja gut, auch die abgespeckte Version passt uns nicht. Ein Zeichen für Diversität und Toleranz setzen vielleicht, aber sicher nicht so. Ich glaube, das ist die FIFA-Diktion. Weil man hätte andere Captain-Binden, die besser geeignet sind für das. Das ist die offizielle Diktion. Es gibt potenzielle Bestrafungen, wobei nicht so ganz klar ist, wie die denn ausgesehen. Sebastian, du hast dich mit dem Thema ein bisschen intensiver befasst, gestern Montag.
Genau.
Hilf, bitte.
Ja, so gut ich kann. Schwierig zum Durchblicken. Nein, unter anderem ist ja angedroht worden von der FIFA, dass die Captains oder die Spieler, die One Love Binde tragen, dass dann eine geile Karte gezeigt wird. Das müsste dann vom Schiedsrichter aus passieren. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ja, auf welcher Regel basiert denn das? Weil es ist kurz nach Bekanntgabe von dem Bändeli-Verbot ist das ein riesen Thema geworden, soziale Medien. dass es eigentlich gar keinen Regelboden gibt dafür, weil es kann ja nicht FIFA oder Katar, ein Scheich oder weiss nicht wer, eine gelbe Karte zeigen, sondern es kann ja nur der Schiedsrichter machen. Ich habe mit diversen Experten, Ex-Schiedsrichter, aktiven Schiedsrichter etc. geredet und alle sagen eigentlich Gleiche. Es gibt im Regelbuch nicht eine Basis dafür, dass ein Schiedsrichter für so etwas, für so eine Art von Slogan kann eine geile Karte geben. Er kann nur eine geile Karte geben, wenn ein Spieler sich anrüchig, aggressiv, provozierend äußert oder Handlungen begeht. Aber für so eine Art von Symbol an seinem Arm gibt's kein vor allem umso mehr, weil im Regelbuch sogar steht, dass Botschaften, wo Respekt und Integration, eben, wo in die Richtung geht, wie die binden, ist, dass sie explizit erlaubt. Das ist ja nicht irgendwie aufhetzend oder so. Und ja, darum fragen sich alle, wieso droht FIFA mit der gelben Karte? Weil es gibt kein Regelbuch, kein Eintrag im Regelbuch für das, oder? Dass ein Schiedsrichter für das eine gelbe Karte geben kann. Das ist noch die Frage, wie wir das da umsetzen. Lässt man den Match, pfeift man an und eine Sekunde später pfeift man wieder ab und dann kommt der Granit Xhaka im Schweizer Fall eine gelbe Karte über und dann wird wieder abpfiffen und dann kommt dann nachher die zweite gelbe Karte über und fliegt vom Platz. Also, völlig wirr. Und darum, steckt da auch ein bisschen fauler Bluff dahinter von der FIFA, weil, wie gesagt, gelbe Karten kann nur der Schiedsrichter geben. Das kann kein Verband, kein Veranstalter kann gelbe Karten verteilen. Und die Schiedsrichter müssen sich als Regelbuch halten. Und darum möchte es für mich dann auch, dass das gar nicht so umsetzbar gewesen wäre, wie das FIFA angedroht hat.
Man hätte ja aber nachher können lesen, ist an mehreren Orten aufgeploppt, dass es noch drastischere Sanktionen potenziell hätte können geben.
Absolut, ja. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, dass dann die Verbände gesagt haben, wir knicken ein, weil es ist dann träge war von Punktabzügen, von Sperrinnen für Spieler, von sogar bis zu Turnierausschluss. Und ja, das sind dann wieder Massnahmen oder Sanktionen, die dann wirklich ein Verband, ein Veranstalter von einem Turnier kann aussprechen. Und ich gehe fest davon aus, das wird dann der Moment gewesen sein, wo dann die Verbände eingeknickt sind und gesagt, okay, dann machen wir es nicht, weil das wollen wir nicht riskieren, oder dass wir sportlich so bestraft werden mit Punktabzug oder sogar Turnierausschluss. Ja.
Also von mir aus sind aus den sieben möglicherweise grossen dann sieben Zwerge geworden, weil von mir aus hätte man das schon müssen riskieren. Also FIFA und auch Katar, die können sich so nicht leisten, dass von Nationen gesperrt werden, nur schon gelbe Karten verteilt, die nachher das Spiel beeinflusst hätten. Dann wäre das Turnier eigentlich mehr oder weniger überflüssig gewesen, nachher Wettbewerbsverzerrung. Eigentlich das Gegenteil von dem, was Katar will, nämlich eine reibungslose WM, das erreicht sowieso nicht mehr, für das ist viel zu spät. Das sind all die Nebengeräusche, die jetzt da auftauchen, zeigen eigentlich nur, wie sehr sich die verschätzt haben. Also, aus ihrer Sicht ist das völlig normal. Sie sagen die Frau, setzen ihren Willen durch, wenn der Emir sagt, ich will die Bändeli nicht, dann gibt es die Bändeli nicht. Das ist klar. Die FIFA kuscht von denen und, was mich ein bisschen da stört, ist, dass die europäischen vor allem Verbände, die eigentlich den guten Willen demonstriert haben, um für die Werte einstehen, die die FIFA ja auch in den Statuten hat, nämlich Diversität, Toleranz und so weiter, dann nicht kann durchsetzen, finde ich schon. Also da hat es ein Zeichen gebraucht. Jetzt kuscht man von denen. Was ich verstehe, ist vielleicht der Einwand, dass man die Spieler nicht hat wollen, mit reinziehen, dass die nachher irgendwo nur eine Sperre kriegen oder Spiel verpassend, vielleicht ihren Nationen dann schädigen. Also, ich verstehe es nicht hundertprozentig, aber dass man so denkt, das kann ich verstehen. Es ist ja dann auch ein bisschen Berechnung von denen, was machen. Also die FIFA weiss es, Katari wissen es. Wenn die einmal da sind, dann ist es für die sehr schwierig, dann so zu handeln, wie sie es machen würden, wenn sie vielleicht daheim sitzen. Also man hat dann schon den Eindruck, wir sind jetzt da, wenn wir das gefährden, ist für uns schwer verständlich. Also ich finde, es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass man da irgendwo hergeraten ist, wo man eigentlich sein will.
Es wird einfach jeder Protest so zur PR, oder? Also am Schluss bleibt jetzt eigentlich so ein Beigeschmäckchen. Das ist wie die Unternehmen, wenn ist Pride Month? Ich weiß es gar nicht. Mai, Juni, Juli, irgendwie im Sommer auf jeden Fall. Wo dann, wenn Pride Month ist, tut man das Logo, das Firmenlogo mit Regenbogenfarben einfärben. Und sonst macht man, ja, vielleicht macht man, es ist auch noch etwas, was niemandem zu nahe treten, aber es ist so ein bisschen ein Signal aussenden, ja, das ist uns wichtig. Konsequent das null, oder? Also passiert nichts, ob jetzt das Logo, also in Katar, wenn jetzt irgendeine Firma, nehmen wir irgendeine fiktive Firma ihr Logo da regenbogenfarbig einfärbt. Wahrscheinlich macht sie es, wenn sie gleichzeitig noch Geschäfte in zum Beispiel in Katar hat, um da dabei zu bleiben. Wahrscheinlich macht sie das parallel dazu nicht, die mittleren Osten-Version. Also von dem her, ich kann bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, was du sagst, Dino, aber gleichzeitig muss man schon sagen, also Protest, also das ist eigentlich Aktivismus, ist es halt erst, wenn man auch in Kauf nimmt, dass es Konsequenzen gibt.
Logisch.
Weil sonst ist es einfach irgendwo eine relativ leere Geste. Ich habe gestern den Roy Keane auf ITV gehört, sehr empfehlenswert wieder mal, die britischen Kollegen, schon wieder zum Turnierstart, haben sie mich entzückt mit ihrer Berichterstattung, jetzt unabhängig vom Thema. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, wie ein Roy Keane zum Thema One Love Binde steht. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er möglicherweise eine Haltung vertritt, die ein paar Jahre alt ist. Hat dann aber relativ troch, wie seine Art ist, erklärt, ja, wenn man ein Zeichen setzen will, dann sollte man es durchziehen und dann auch Konsequenzen in Kauf nehmen. Er hat es mit der gelben Karte erklärt, gesagt, mach es doch im ersten Match. Dann halt der Harry Kane für England die Gelbe und nachher kannst du sie abziehen. Dann hast du dein Statement eigentlich gesetzt. Hast bewiesen, dass es dir mehr oder weniger ernst ist. Das ist eine Sichtweise, die ich jetzt irgendwo teilen würde. Man könnte sogar noch weitergehen. Man könnte sagen, es kann ein Katz-und-Maus-Spiel werden. Da kann ja jeder Match einen anderen Spieler die Binde tragen. Du kannst auch anfangen, die Binde einem geben, der vielleicht gar nicht unbedingt Gefahr läuft, Gelb zu sehen. Ist jetzt im Schweizer Fall wahrscheinlich der Granit Xhaka nicht richtig. Wenn es um das geht, es soll auch schon vorkommen sein, dass er sonst verwarnt worden ist. Aber gibt doch im Eröffnungsmatch im Brel-Embolo Binde gegen Kamerun sowieso ein spezielles Spiel für ihn. Der ist im Sturm. Ich weiss jetzt nicht, wie oft dass er in die Situation kommt, wirklich, dass er Gefahr läuft, den Gelbe zu holen. Oder für etwas hat mir der Philipp König mitgenommen. Also der vierte Goalie soll die Mannschaft aufs Feld führen mit dieser Binde. Nachher wechselt man aus nach dem Anspiel. Ich meine, man hat fünf Wechsel jetzt. Vor vier Jahren hat niemand nach fünf Wechsel gerufen. Es war mir mit drei Wechseln zufrieden gewesen.
Ja, gut,
also, das ist jetzt ein bisschen
abenteuerlich,
das letzte Vorschlag.
Mit dem vierten Goalie auf dem Platz zu laufen und dann auszuwechseln, nachher fehlt er irgendein Wechsel. Nein,
das fehlt er nicht. Du hast ihn ja vor vier Jahren nicht gehabt. Und dann haben wir es auch. Also,
ja,
sind wir
gut, immerhin. Aber die anderen Hände jetzt.
Oh.
Nein, das würde ich nicht machen. Wenn schon, soll der Captain auf den Platz laufen mit dem, dann ist das Statement garantiert, also der richtige Captain, der es aushast, weil alles andere ist irgendwie auch wieder so halbseitig. Wenn schon richtig, wie der Roy Keane sagt, dann riskierst du es.
Gut. Absolut. Ich bin auf dem Standpunkt, wir sollen darauf abkommen, schauen, was passiert, weil eben die Argumentation, wenn man protestiert und dann beim kleinsten Gegenwind, und das ist für mich ein kleiner Gegenwind, muss ich ehrlich sagen, weil eben das mit der gelben Karte ist sehr fragwürdig, ist das überhaupt umsetzbar, und das andere, auch dann mit den höheren Strafen, die angedroht ist, was ist denn da die Verhältnismäßigkeit, das hätte ich dann wollen gesehen, was denn los gewesen wäre, wenn man dann plötzlich halt von Mannschaften ausschliessen, weil sie einen One-Love-Captain-Binder tragen. Also, ich bin da auf Kurs, man hat so eine Konfrontation suchen, und man tut ja FIFA kritisieren dafür, dass sie jetzt mehrere Punkte einknickt vor dem Willen vom Emir von Katar. Das Alkoholthema ist so etwas, oder? Und jetzt macht man ja eigentlich genau das Gleiche vor der FIFA, oder? Knickt ein, die Verbände. Und das finde ich dann schon sehr schwach und zeigt einfach, das sind viele einfach leere Worte, oder? Und ich glaube, man hat sehr viel können gewinnen, wenn man das durchgezogen hat. Weil ich glaube einfach nicht, dass die FIFA dann das durchgezogen hat wir reden hier von Nationen wie Deutschland, Holland, England, also das sind big, big Player, oder? Also die hat das FIFA, die FIFA hat das Interesse daran, dass die mitmachen. Und wenn die einfach so ausschliessen, ist also, ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert wäre. Und, ich bin wirklich enttäuscht und, finde es sehr schwach, auch so, die Argumentation, die da in Deutschland hat Oliver Bierhoff, der Teammanager, gesagt, wir können uns die Bände nehmen, aber wir können uns nicht die Werte nehmen. Ja, aber was sind denn die Werte wert, wenn du dann eben beim kleinsten Gegenwind einknickst und auf FIFA-Kurs gehst? Also, finde ich ganz schwach und Kritik, die da vor allem in unseren Nachbarländern, sprich vor allem in Deutschland, ganz, ganz heftig auf die Verbände, die da eingeknickt sind, einprasselt. Sogar die ARD, die Öffentlich-Rechtlichen, haben da sehr giftige Kommentare verfasst. Kann ich voll dahinter stehen, ich finde das schwach.
Ja, ich glaube, in Katar rechnet man einfach nicht damit, dass etwas nicht ausgeführt wird, was sie wollen. Oder? Die wissen auch, die sind alle da. Wenn wir sagen, wir wollen das nicht, entschuldigen und das immer wieder mit ihrer Kultur halt, das müssen wir respektieren. Aber eben, der Fehler ist ja nicht jetzt passiert, sondern das wissen wir auch schon, haben wir schon x-mal diskutiert bei der Vergabe. Dass es jetzt so läuft, wie es läuft, ist natürlich perfid, aber eben aus Berechnung. Man hat ja, da kommen wir später noch schnell drauf, mit dem Bier zum Beispiel schon früher gefragt, ja, dürfen wir denn das Bier ausschenken? Und zwei Tage vor der WM heisst es nein. Also ja, dann sagen sie, ja gut, wir sind ein arabisches Land, bei uns wird öffentlich kein Alkohol konsumiert. Das hat man gewusst, ja.
Da kann ich aber wieder, muss ich, wenn wir vielleicht gerade bei dem Thema bleiben, da kann ich sehr damit leben, oder? Weil,
ja, du schon, aber die walisischen Fans, zum Beispiel gestern in der ersten Halbzeit.
Eben, die Frage ist, die trinken die das Menschenrecht wahrscheinlich mit Ja beantworten.
Ja, vor allem oder? Haben die gemerkt, wo ihre Mannschaft also wirklich ja, lamentabel gespielt hat in der ersten Hälfte. Da haben sich die gefragt, ist das, haben wir das früher schon so gesehen? Ja, mit nüchternen Zustand, so eine Leistung. Also die haben reingeschaut, wie, ja, also gekrützelt aus der Wäsche und die gehaft.
Aber dann ist der Kiefer Moore gekommen und hat am Spiel wieder eine andere Wende gebracht. Schweiz-Schreck-Kiefer Moore, wo, ich habe es vorhin wirklich nachgeschaut, mit zweitem und drittem Vornamen, warte jetzt, Francisco Roberto heisst.
Ja.
Ist meine grosse Erkenntnis vom gestrigen Fußball. Kiefer Roberto Francisco Moore.
Und der hat AFC was genau Bournemouth gemacht in dem Spiel?
Der hat einen Ball nach dem anderen gehabt, verteilt. Der ist in der Pause nicht gewechselt worden. Das ist ein Mann mit Körperlänge von etwa 1,96 oder so. Und der hat dem walisischen Spiel plötzlich Orientierung und Raum verschafft. Der hat wirklich,
der heimlich Bier getrunken vor der Einwärme.
Das ist nicht ausgeschlossen. Würde man jetzt in dem Mann durchaus zutrauen. Hat ja damals vor einem Jahr uns im Eröffnungsspiel einen eingeschenkt, apropos, wo wir gegen Wales unentschieden gespielt haben, nur und schon gemeint haben, die EM sei gelaufen. Nachher ist es ja viel besser geworden im anschließenden Match gegen Italien. Genau, also der Moore-Effekt, das ist ein Ding, das müssen wir im Auge behalten während der WM. Aber also, das Bier, eben, kann man sagen, ist sicher kein Menschenrecht. Das Recht auf
das hat jetzt völlig verstanden.
Dünnes amerikanisches Bier. Vielleicht hat einfach der Emir dort auch sehr guten Geschmack.
Meinst du, mit Quellfrisch hat es gelten?
Also, ausschliessen können wir es nicht.
Schützengarten zum Beispiel, da kann dann nicht einmal der Emir wiedergehen, wahrscheinlich.
Ich weiss es nicht genau, ja.
Aber also, wir haben ja noch etwas zwischen denen, also eben zwischen dem Captain Binden und dem Bier haben wir noch das Belgien-Trikot zum Beispiel, wo dann wirklich, also
das ist fast
ein Schildbürgerstreich. Auf dem Kragen hinten steht Love. Also, was soll denn das bitte irgendjemandem sagen? Außer dass Liebe proklamiert wird. Wer und mit wem ist nicht einmal definiert, sondern etwas, was sie auch kennen in ihrer Kultur. Also, wer stört denn das?
Ich wage nicht einmal die These, dass Liebe nicht verboten worden wäre, wenn jetzt da mit dem Bändchen vorher passiert wäre. Das hat einfach, FIFA ist in der Euphorie vom Verbieten, oder? Und hat jetzt da noch etwas gefunden und das wäre sonst kein Thema geworden. Das ist einfach lächerlich dann oben, oder? Setzt den ganzen noch Kronen auf.
Also es hat immerhin Regenbogenfarben noch in diesem Liblin. Das wird ja wahrscheinlich dann auch noch verdächtig gewesen für die Hüter von... Also aber man weiss nicht genau von was.
Die Liblin müssen vor Wochen anmelden. Also da muss ja alles der FIFA-Kontrolle durch, die ganze Ausrüstung. Ist ja auch nicht irgendwie ein Sponsor noch zu gross, oder weiss nicht was. Und also die FIFA weiss seit Wochen, wie Belgien wird im Auswärtsliebe aussehen. Also,
absolut.
Und jetzt ist das, also, und das Turnier schon gelaufen, also es läuft schon und dann kommt das Verbot. Also das zeigt ja auch, wie absurd das ist und wie einfach so ein bisschen je kann ich, oder? Ja, jetzt finden wir heute, das ist auch nicht gut, oder? Und weiß doch nicht, wenn dann irgendeine Mannschaft noch ein violettes Liebli hat, ist dann auch nicht gut. Also ja, also
was,
völlig absurd, oder?
Was aber noch spannend ist und auch sehr beunruhigend, also es zeigt sich jetzt in dieser ganzen Thematik einfach auch der Bedeutungsverlust vom Westen, jetzt sind verkörpert von diesen sieben Verbänden, die abblitzt sind, unter anderem der Schweizer Fußballverband, der sich dann auch machtlos sah. Also zum einen hat man es nicht fertig gebracht, zum Beispiel, also, verstehe ich bis heute nicht ganz, warum man zum Beispiel die Amerikaner nicht ins Boot gebracht hat. Kanadier hat ja dann schon durchaus, die Australier, gibt genug Nationen, die, ich sage es jetzt mal, simpel westliche Werte vertreten, wo man wahrscheinlich auch noch anbekommen hat, vielleicht sogar das eine oder andere Land, wo wir jetzt im ersten Moment nicht auf der Liste haben. Also zum einen das erstaunt mich und zum anderen sieht man halt schon den Infantino als FIFA-Präsident und über seine bizarre Rede vom Samstag ist es gewesen, haben wir gar noch nicht geschwätzt. Haben wir auch in der Vorbereitung gar nicht mehr gross darüber geredet, weil so viel passiert ist darüber. Aber für Gianni Infantino ist als FIFA-Präsident gar nicht mehr so wichtig, was die Europäer denken, offensichtlich. Also seine Stimme macht er ganz nach dem Vorbild von seinem Walliser Landsmann Sepp Blatter im karibischen und afrikanischen Raum eher. Und wenn dann da die paar...
Es hat ja auch etwas von einem Machtkampf, oder, zwischen Europa und Infantino, oder der holt seine Stimme, wo er dann wieder gewählt wird, im nächsten Jahr sicher nicht in Europa. Aber das kann ihm egal sein, weil aus Ozeanien, aus Südamerika, Afrika, das macht er, hat er so viel, dass ihm das dann lenkt, oder? Er ist ja sowieso der einzige Kandidat, der wieder antritt als Präsident. Und er braucht die Europäer gar nicht, oder?
Das ist, und dort muss man die Schweizer natürlich, die Schweizer, die Europäer kritisieren, die Schweizer mit. Aber Infantino ist ja abgesehen davon noch ein Schweizer. Dass man es nicht schafft, einen Gegenkandidat aufzubauen, der halbwegs ernsthafte Aussichten hat. Also die Deutschen haben wenigstens angekündigt, dass man den Infantino nicht werde wählen. Was am Schluss, ja, es ist eine Geste, aber die bleibt leer, weil es gibt keine Alternative. Also,
gut, aber das wissen sie auch, oder?
Also Infantino nicht zu wählen. Vielleicht wird der FIFA das verbieten und dann wird der Deutschland gleich den Infantino ja wählen.
Aber es ist ja eben die Machtlosigkeit, die man hat im Westen, sagen wir es mal so, die kommt natürlich aus der FIFA selber. Also die FIFA reguliert sich selber und nicht. Dem Infantino kann niemand mehr sagen, mach das nicht, das wollen wir nicht. Er ist das Oberste und befiehlt und die anderen führen aus. Und die Funktionäre, die haben ja kein Interesse, gegen ihn vorzugehen, weil denen geht es ja gut so. Also sie haben ihre Vorzüge und liefern für ihre Stimme ab. Mehr braucht es nicht. Und wenn es für ihn so langt, ich glaube, das einzige Mittel, dass es keinen Gegenkandidat gibt, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass man weiß, dass der überhaupt keine Chance hat. Und so lässt sich auch niemand finden, der das machen würde, weil es aussichtslos ist. Das einzige Druckmittel, das die Verbände haben, ist tatsächlich, sich zu überlegen, ob man irgendwann mal aus dieser FIFA austreten will. Also, da braucht es wahrscheinlich nicht viele grosse Nationen, die denen davonlaufen, bis die merken, dass sie selber ja gar nichts haben. Also, eine riesen Hütte vom Zürichberg, ein Haufen Funktionäre, aber sonst nichts. Was sie allerdings haben, ist Tradition mit dieser WM. Also, wenn du dort nicht mehr dabei bist, die ganzen Weltmeisterschaften, die Titel sind ja nur etwas wert, wenn du sie vergleichen kannst mit den Erfolgen aus der Vergangenheit. Also, man sieht ja die Sternchen auf diesen Trikots. 5 bei Brasilien, glaube ich.
Aber das ist gut.
4 bei Deutschland.
Könnten wir wieder mal vorne anfangen?
Könntest du wieder mal vorne anfangen?
Für uns Schweizer wäre das noch gut.
Unbedingt. Wenn man es wirklich ernst meint mit dem, dass man die Zustände nicht mehr will, dass man, muss man sich so etwas überlegen. Und ich glaube, das ist das einzige Druckmittel neben den Sponsoren. Wir haben jetzt gesehen, Deutschland, Rewe, Sponsor vom Deutschen Fußballverband, hat gesagt, mit uns nicht mehr. Ob das lange zum riesen Sogwirkung auslösen, weiß ich nicht. Aber es ist sicher mal ein Zeichen. Und ich glaube, die Zeichen braucht es. Und das ist tatsächlich ein Zeichen. Egal, die sagen sich, wir sind nicht die Grössten, aber wir machen etwas, wir wollen das nicht mit unserem Namen in Verbindung bringen. Also, verlassen wir das Boot. Da braucht es einfach mehr. Also, wir haben schon gesehen, bei einer Hockey-WM, wo jetzt ein Weißrussland stattfinden soll, die Funktionäre sind erst eingeknickt, wo die Sponsoren gesagt haben, ohne uns, entweder gehen wir dort weg oder wir sind nicht mehr dabei.
ja, die grosse Gefahr beim Fußball ist dann möglicherweise, dass einfach jemand anders nachrutscht, weil das,
genau,
das Produkt
Perspektive
FIFA WM zu,
ja, attraktiv ist. Ich glaube, das ist auch die Hoffnung von Infantino, dass man die WM irgendwie über die Bühne bringt. Mit gewissen Schaden wird er eh davon tragen, aber er wird im Amt bleiben. Und dann nächstes Mal ist man in USA, Mexiko, Kanada. Dort sind dann die Sponsoren auch froh, wenn sie ihr Bier zum Beispiel wieder verkaufen können. Es ist mehr oder weniger dann vergessen, nimmt man an oder hofft man. Und dann will man auch wieder dabei sein. Oder?
Und Saudi-Arabien 2030, da schauen wir dann.
Gut, ja.
Saudi-Arabien, Ägypten, Griechenland, die beliebte Dreierkandidatur, die sich da offenbar anbahnt.
Spannender Mix, ja.
Ja, das ist historisch gewachsen natürlich, die Partnerschaft. Das ist ganz klar.
Ich will noch ganz kurz zum Abschluss zu dem Thema, bevor wir uns vielleicht doch nochmal um Sport kümmern, noch die Iraner erwähnen, über die haben wir jetzt nicht geredet.
Sehr gerne.
Ja, eben, wenn wir von Rückgrat reden, von Mut, von sich gegen Drohungen stellen, sind die natürlich mit gutem Beispiel vorangegangen. Die haben das Singen von der Nationalhymne verweigert, das Protest von dem, was passiert momentan in ihrem Land, um sich solidarisieren mit den Demonstranten, mit dem Aufstand und das im Wissen, dass wenn sie zurückkommen, dass ihnen und vor allem aber auch ihren Familien im Iran drastische Strafen drohen, also, wo es dann wirklich übel kann werden. Und die haben es trotzdem gemacht. Der Iran, das Staatsfeind, hätte sogar zum quasi die Schmach nicht wissen zu ertragen, für die Oberen dort die Live-Übertragung unterbrochen. Aber da sind wir dann bei Rückgrat, wo man muss sagen, Hut ab, die ziehen es durch. Oder? Und wo eben die europäischen Verbände hätten geile Karten oder einen Punktabzug droht und denen droht viel Schlimmeres. Oder? Und sie haben es gleich gemacht.
Ja, das kann man. Kann man unterschreiben, ja. Das ist Zivilcourage, ja, wo Courage drinnen ist. Ja, es braucht Mut, um es dann durchzuziehen.
Ja, also da kann man vielleicht bei Gelegenheit mal nachfragen, von Seiten vom Schweizer Fußballverband. Wir sind da schliesslich. Wir dürfen die durchaus auch ein bisschen Pflicht nehmen. Also übrigens auch enttäuschend gefunden, dass man gestern nur, nichts gegen Adrian Arnold, aber nur den Sprecher gehört hat. Bei den Deutschen zum Beispiel mindestens der DFB-Präsident, der sich zu Wort gemeldet hat. Das hat mich irgendwo auch irritiert, weil das doch eigentlich auf einem Level ist, wo ich finde, ja, darf man schon hoch eskalieren. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eins, Granit Xhaka. Er hat ja schon mal den Coiffeur eingeflogen, oder? Das soll schon ein Turnier gegeben haben. Ich weiss nicht, ob Regenbogenfarbe. Gestern habe ich den Weston McKennie gesehen bei den Amerikanern, ja. Wo weiss, gelb, rot, weiss, gelb, nein, woher? Weiss, blau, rot in seine Haare gefärbt hat. Hat noch Schmuck ausgesehen. Der Coiffeur, der dort im Spiel war, hat sicher noch ein paar andere Farben. Also von dem her, frisurentechnisch gibt es da vielleicht schon noch die ein oder andere Option bis zum Kamerun-Match. Und dann würde man sogar ein Zeichen setzen, das ich sehr gerne sehen würde, ob dann einer mit dem Rasierer kommt vor einem Abpfiff und sagt, so jetzt, das muss noch
wechseln. Oder man kann sich die One-Love-Binde ja auch auftätowieren. Der Granit Xhaka hat sich ja schon rund um ein Turnier tätowieren. Also, und dann schauen, was dann passiert.
Input. Mit dem
Drama gepackt, oder? Also, wer weiß. Ja.
Das müssen wir vielleicht weiterleiten. Finde ich eine schöne Idee zum Abschluss. Von dem Segment. Und wenn man gerade übergeht zu dem Match, wo ja jetzt mittlerweile mit 7 Meilen Stiefel näher rückt, am Donnerstag schon, shooten wir mit der Schweizer Nazi gegen Kamerun zu der besten Fußballzeit am 11. Schön zur Bratwurst und Rösti. Mit was für Gefühl gehen wir jetzt in das Spiel? Weil über Sport haben wir irgendwie nicht so viel geschwätzt in den letzten 2 Tagen.
Ja. Wir haben schon mal letzten Donnerstag darüber geredet, im Vorfeld von der WM. Ich glaube, so viele haben sich nicht gross verändert. Also, wir haben jetzt den Senegal gesehen gegen Holland, oder wenn wir nicht täuschen,
ja, gespielt. Genau.
Und einen sehr guten Eindruck gemacht. Gut, die sind Afrikameister, sind vielleicht noch mal das Regal höher einzustufen als Kamerun, aber trotzdem, Kamerun hat sich, ist doch irgendwo durch in dieser Stufe, einschätzen, also da kommt etwas ganz Grosses auf die Schweizer Nazi zu, da muss man sich vor allem bereit sein, um sich zu wehren, weil die spielen natürlich einigermaßen unbeschwert auf, denn Kameruner haben nicht den Druck, machen sich einfach da nicht selber wie mir. Und ja, ich bleibe dabei. Das wird das wird ein ganzer wegweisender Match für einen weiteren Verlauf des Turniers, weil der Spielplan, so wie er geleitet ist, mit der Reihenfolge von der Match von den Gegner, spricht jetzt nicht gerade für die Schweizer.
Ist eines der drei wichtigsten Gruppenspiele, die man bestreitet an der Weltmeisterschaft. So viel kann man sicher sagen. Nein, das ist jetzt blödsinnig. Du hast das letzte Woche schon ausgeführt und begründet, warum dass es vielleicht bessere Konstellationen gegeben hat,
die Gruppengegner in der Reihe. Kurz zusammengefasst, wenn man den Match nicht gönnt, dann ist man in meinen Augen wahrscheinlich schon mit mehr als einem Bein ausgeschieden. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber dann habe ich nicht mehr so viele Hoffnungen, wenn man den nicht gönnt.
Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass wir, und jetzt sind wir wieder beim Thema mir, aber eben, wir haben ja noch nicht verloren, dass die Nazi das am Schluss schaukelt. Man ist jetzt zuletzt immer auf der Höhe von der Aufgabe gewesen, wenn man hätte müssen. Man hat eine Mannschaft, die sind extrem gut drauf. Wir haben es am letzten Donnerstag besprochen, die verschiedenen Exponenten, die eigentlich auch in Bestverfassung kommen. Schakiri gibt es dann noch ein paar Fragezeichen, aber wir sind mittlerweile so weit, dass man schon fast das Gefühl hat, es ging wahrscheinlich sogar ohne, mindestens jetzt für so ein Spiel wie gegen Kamerun. Man hat einen Trainer, der sicher eine Idee hat, die sich auch nicht hat, in die Karten blicken lassen, wo übrigens, Update noch, ganz wichtig, Dächlikappen, tatsächlich Bestätigung noch gekommen, wo wir letzte Woche darüber geredet haben, das grosse P stammt aus der Golfkollektion vom Schweizer Nazi-Ausrüster. Also für alle die sich interessieren, gibt es bestimmt das eine oder andere Exemplar. Ob darunter eine Ausgabe von unserer Zeitung war, versteckt das hingegen, hat sich nicht verifizieren
lassen. Wir wissen noch nicht, ob das P wirklich sichtbar sein darf. Dann. Irgendwann muss er abglauben.
Meinst du, es wird noch? Es ist wenigstens nicht Regenbogenfarbe.
Irgendwie verdächtig ist dort alles. Mir gefällt eigentlich die Gruppe gut, die man sich nochmal angeschaut. Auch die Konstellation mit diesen Spiel Kamerun werden wir 2-1 gewinnen, habe ich das Gefühl. Ist ein bisschen, wahrscheinlich es gibt Zitter, aber nachher eigentlich gut Brasilien wird der erste Match gewinnen, dann kann man gegen Brasilien 1-1 spielen und am Schluss hat man angeschlagene, nervöse Serben, wo man dann 2-0 schlägt. Also sieht es relativ gut aus.
Jetzt tönt das total gut auf dem Reissbrett. Jetzt müssen wir noch schnell einen Fachmann fragen, was er dazu meint.
Haben Christian, wir das jetzt nicht gemacht?
Christian Finkbeiner vor Ort ist noch ein bisschen mehr Fachmann.
Gut, er ist Fußballchef, wie kümmern wir um Eishockey? Genau, da würde ich auch ihn fragen.
Eben, also wahrscheinlich hast du ihn ja briefed im Vorfeld, bevor man jetzt dazu
befragt. Das entscheide ich nachher, wenn ich seine Meinung gehört habe.
Ist gut, also.
Er soll dir noch einen Tipp abgeben. Bitteschön.
Sehr gut. Also, Christian, in Katar, die Bändeli-Thematik ist jetzt ein bisschen mehr als 24 Stunden alt. Beeinflusst das die Schweizer Nazi noch? Was ist so die allgemeine Haltung da dazu im Moment?
Diskussionen um das Captain-Bändeli mit One Love in der Regenbogenfarbe war vor allem ein Thema des Fußballverbands. Der Präsident Dominique Blanc war am Montag auch in den Verhandlungen bei der FIFA. Der Spieler selber lässt das allerdings relativ kalt. Es ist offensichtlich, dass sie den Fokus auf den Fußball gerichtet haben. Das merkt man auch in den Trainings. Die Spieler sind sehr fokussiert. Das Startspiel gegen Kamerun rückt immer näher. Und all die politischen Diskussionen, wo sie sich teilweise auch im Vorfeld nicht allzu fest darüber geäussert haben, ja, lässt sie länger mehr je kalt. Also in dem Sinn einfach, sie wären dahinter gestanden, wenn der Granit Xhaka mit der Binde aufgelaufen wäre. Das haben sie eigentlich auch so im Vorfeld entschieden. Aber es ist offensichtlich, dass für sie da in Katar sportlich im Vordergrund steht. Sie wollen performen, sie wollen etwas erreichen, sie wollen die Gruppe überstehen. Und darum ist das Thema eher ein Verbandsthema gewesen, sprich eben vom Präsident Dominique Blanc oder auch vom Robert Breiter.
Schauen wir vor, der Kamerun-Match steht an. Am Donnerstag ist es soweit. Endlich der erste Weltmeisterschafts-Ernstkampf für die Schweizer Nazi. Was ist der Matchplan? Wie gehen wir in das Spiel rein, aus Nazi-Sicht?
Das Spiel gegen Kamerun kommt immer näher. Man merkt, dass auch der Spieler an. Die Vorfreude steigt, die Anspannung steigt. besonders seit dem Sonntag das Turnier da zu Katar angefangen hat. Man merkt den Spieler richtig an, sie freuen sich und planen eigentlich darauf, dass es endlich auch für sie losgeht. Die Intensität im Training ist auch merklich erhöht worden. Sonntag, Montag ist es wesentlich intensiver zu und her gegangen als letzte Woche noch, trotz der Wärme, die am Nachmittag herrscht. Heute haben sie vor verschlossener Tür trainiert oder hinter verschlossener Tür, sprich es ist vor allem um taktische Elemente gegangen, es ist vor allem um Standardsituationen gegangen und da hat man natürlich am Gegner vom Donnerstag keinen Einblick wollen geben, ja, wie die Schweiz dann wirklich will antreten. Es ist klar, vom Papier her ist die Schweiz leicht zu favorisieren, es ist ein eminent wichtiger Match, zumal man ja nachher noch gegen Brasilien und gegen Serbien spielt, also ist eine sehr starke Gruppe. Der Breel Embolo hat heute zu den Medien geredet und er hat gewarnt davon, beziehungsweise es ist ja offensichtlich, dass die Schweiz die Mannschaft nicht wird unterschätzen. Kammern ist stark, ist physisch stark, ist eine junge, interessante Mannschaft, hat aber trotzdem auch gewisse Erfahrung und natürlich mit dem Choupo-Moting vorne rein ein absoluter Star. Und von dem her wird das sicher eine sehr ausgeglichene und eine schwierige Partie als Startspiel. Aber ich denke, so wie sich die Mannschaft gibt, sie sind gerüstet, sie wissen, was sie erwartet und sie wissen, dass das Startspiel auch eminent wichtig ist, um eben dann in das Turnier richtig reinzufinden und dass man über das Ziel kann erreichen, die Vorrunde überstehen und dann in der Co-Runde so weit wie möglich vorzustossen.
Ja, und dann noch zwei wichtige Fragen zum Abschluss. Erstens, jetzt haben wir vorhin über Bier diskutiert. Kommst du zu deinem Bier? Und zweitens, Tipp, wie geht der Match aus?
Der Alkoholkonsum oder Bierkonsum ist in Katar ein grosses Thema. Es gibt in den Hotelbaren gibt's Alkohol. Es gibt auch in den Fanmeilen Alkohol. Bier an den Fanmeilen kostet das Bier etwa 13, 14 Schweizer Franken. Im Hotel, wo wir zum Beispiel, also die Schweizer Journalisten, einquartiert sind, ist das Bier wesentlich billiger. Der kostet etwa 8 bis 9 Franken. Allerdings haben das schon auch sehr viele Fußballfans entdeckt. Also in dem Hotel wimmelt es von mexikanischen, walisischen, englischen, argentinischen Touristen, die gemerkt haben, dass da in der Bar das Bier im Verhältnis relativ günstig ist. Der Barbesitzer macht eine Werbung damit und am gestrigen Tag, wo ja wirklich das erste Mal mehrere Spiele waren, ist das Bier dann auch relativ schnell ausgegangen. Also am Abend, wo der eine oder andere hat schnell ein Feierabendbier trinken wollte, hat es kein Bier mehr gegeben. Aber eben, also das Bier, der Preis pendelt irgendwo zwischen 8 bis 15 Schweizer Franken. Es ist ein kapitaler Match sowohl für die Schweiz als auch natürlich für Kamerun. Und aus der Erfahrung zeigt, dass es nicht so einfach ist, in ein Turnier reinzufinden. Darum tippe ich jetzt mal ein 1-1.
Jetzt wissen wir es. Alles klar, keine weiteren Fragen. Jetzt muss ich eure Tipps noch haben. Dino, sag.
Ich habe meinen Tipp schon abgegeben. Gegen Kamerun 2-1.
Ah, stimmt.
Brasilien 1-1, Serbien 2-1.
Ah, du hast schon durchgetippt.
So sind wir weiter.
2-1.
So sind die weiter und wir dürfen sagen, wir sind weiter.
Sebastian, so du musst nur Kamerun tippen.
Schweiz-Kamerun. Ich bin optimistisch und tippe es 3-1.
3-1. Jetzt nehmen wir eins weg, weil ich glaube, einen kommen wir rüber. Das ist wirklich so. Und jetzt sind ja. Also 3-2. Irgendein wildes 3-2, so ein Match. Wie er passt zu einer WM-Eröffnung. Einfach wild, man weiß noch nicht so recht, wo man steht, aber am Schluss setzt man sich irgendwie durch einen Doppelpack Embolo, der natürlich nicht jubelt, weil sich das nicht gehört. Und am Schluss Renato Steffen.
Am Schluss, dass man noch genau definiert, der Schluss ist nämlich nicht mehr, das Spiel dauert 90 Minuten, am Schluss gewinnen die Deutschen, sondern
das hat mal der Gary Lineker gesagt. Genau.
Gewinnt, Spiel dauert in der Regel da mindestens 100 Minuten.
Also es ist die WM von der Länge Nachspielzeiten, das kann man nach den ersten zweieinhalb Tagen sagen. Ja.
Ist auffällig, ist ja auch so kommuniziert worden vom, wie heißt er, Colina.
Pierluigi Colina,
Schiedsrichterchef. Was ich eigentlich noch gut finde, was ich nicht ganz verstanden ist, die Spieler haben es noch nicht gemerkt, dass wirklich alles noch gespielt wird. Also ja, selbst die üblichen Metzli, die es haben, wenn es knapp vor Schluss ist, ein bisschen liegen bleiben. Nützt nichts, weil das wirklich nachgespielt wird. Und wenn in der Nachspielzeit nochmal Zeit geschunden wird. Dann wird auch die nachgespielt. Also eigentlich relativ sinnstiftend, muss ich sagen, dass es wirklich nicht mehr möglich ist, durch irgendwelche Mätzli das Spiel völlig stillzulegen. Aber man muss sich daran gewöhnen, also als Zuschauer auch. Und dann kann man sich wirklich darauf freuen. Gestern auch ein Kollege von ITV gesagt, ja, lasst möglichst lange nachspielen, weil das macht wirklich Spass, das zu sehen.
Also, ich finde es keine schlechte Idee, tatsächlich. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja, es gibt ja die Statistiken mit dieser Netto-Spielzeit, wo, ja, die war immer etwa um 60 Minuten rum, oder? Ich glaube, leicht drunter. Und wenn man jetzt sagt, man lässt in der ersten Halbzeit noch ein bisschen weniger nachspielen, aber in der zweiten locker 8, 9, 10 Minuten sogar, ja, dann kommt man wenigstens an einen Punkt, wo es liegen bleiben sich dann wirklich nicht mehr lohnt, zwingend. Oder gut, vielleicht wird es einfach noch extremer jetzt. Jetzt liegt man dann nur noch, er hebt sich kurz zum Beispiel und dann setzt man sich wieder hin. Keine Ahnung. Aber das, ja, also es ist eigentlich der letzte Versuch vom Fußball, sich gegen die Einführung von der gestoppten Zeit zu wehren, oder? Also, dass man einfach sagt, wir können das in den Griff über, weil sonst muss man irgendwann dazu übergehen, 60 Minuten und stoppen. Dann hat man auch 60 Minuten Netto-Spielzeit, einfach ohne die Peinlichkeiten zwischendrin.
Ja, oder 90 Minuten Netto-Zeit. Also, ich finde, das ist für einen ein guter Move von der FIFA, dass sie das jetzt so durchziehen mit wirklich alles nachspielen, wo liegen geblieben ist während dem Match. Aber, um es noch transparenter machen, könnte man es ja wirklich so machen wie mein Okay, oder? Also, sprich, ja, technisch, wir haben VAR und weiss nicht alles, heute auch wieder eine ganz komische VAR-Entscheidung mit einer halben Schulter im Offside der Argentinien-Stürmer, aber das nochmal so am Rand. Nein, wir haben schon so wahnsinnige technische Mittel, also da könnte man ja einfach auch die Zeit dann einfach anhalten, wenn ein Unterbruch ist. So wie im Hockey, oder? Dass man dann einfach am Schluss nach 90 kann abpfeifen, wenn die Tour auf 90 ist. Spricht in meinen Augen nicht viel dagegen. Es wäre ja noch transparenter, als es ist ja gleich so ein bisschen nach Gefühl, die Nachspielzeiten sagen. Ja, der eine sagt 9 Minuten, der andere sagt 11 Minuten. Ja.
Ja, es ist eine Frage, es ist wahrscheinlich ein bisschen eine Philosophiefrage. Ich kann mir vorstellen, dass man das bei der FIFA oder generell im Fußball versucht, so lange wie möglich zu vermeiden, weil das, wenn man das einfach nie gemacht hat. Aber es
kann ich auch verstehen, ja. Dass man bei den 90 Minuten bleiben will, die Zeit, die einfach läuft, eine andere Möglichkeit wäre, die, wo, sagen wir mal, in Anführungszeichen, verletzt sind, die raus müssen, die einfach gestoppt die 3 Minuten rauslassen und dann wissen sie von Anfang an, entweder sind sie verletzt, dann kann man sie auswechseln, dann dürfen sie sofort rein, aber die, die liegen bleiben und raus müssen, mindestens 3 Minuten und erst dann dürfen sie wieder rein, was dann vielleicht Schmerzgrenzen auch erhöhen würde für die, die, das hat man am Spiel Wales USA gesehen, am Schluss schon auch dort ein bisschen ärgerlich, Spieler abseits vom Geschehen plötzlich einfach am Boden gelegen sind und dann musst du den Ball rausspielen, also ja. Das sind dann die Peinlichkeiten, die mit dem System verbunden sind.
Aber das ist ja schon fast wieder beruhigend, dass man über. Man eigentlich denkt, wir diskutieren über so Blödsinn, oder? Und nicht über Regenbogen, genau. und tatsächlich ernsthafte Themen. Also jetzt sind wir, haben wir den Bogen geschafft, immerhin. Dass die paar, die jetzt vor ihren Empfangsgeräten, wie man so schön sagt, hocken und schimpfen, reden nicht immer über Politik. Die haben wir jetzt auch noch glücklich gemacht.
Wir versuchen, alle glücklich zu machen.
Wir sind ein sehr konkordanter Podcast. Absolut. Ausser es geht um Alex Frey, da sind wir zu 100%
für ihn. Da sind wir beeinflusst, ja. Und was wir auch noch machen wollen, ist nämlich unseren Newsletter Steilpass hinweisen. Da kann man bei uns auf der Webseite blick.ch im Sport bei allen Fußballberichten sehen.
Da muss man aber lesen, nicht hören. Ausser man findet jemanden, der einem vorliest. Aber man kommt jeden Tag, kommt man jetzt Informationen, Gedanken aus erlesenem Kreis über, wo man sich nachher ein bisschen schlauer fühlt. Sehr empfehlenswert. Jetzt ist nur noch die Frage, wer ist der nächste Favorit, der stolpert? Die Argentinier haben es vorgemacht. Die Deutschen spielen morgen gegen Japan. Spanien trifft auf Costa Rica. Belgien, Kanada, auch schöne Affischen. Brasilien, Serbien. Portugal, Ghana haben wir noch im Angebot. An dem ersten Spieltag. Franzosen spielen am Dienstagabend gegen Australien, genau. Bei den Australiern kann ich mir übrigens vorstellen, dass noch etwas kommt in Sachen Statement für Toleranz, Diversität etc. Die haben ja vor dem Turnier schon eine Botschaft abgegeben. Eigentlich als Team. Wer weiß, vielleicht lohnt es sich dort noch anzuschauen.
Genau, das ist ja auch eine Nation und mit einem gewissen Charakter, wo auch für eine Überraschung gut ist. Also ohne Ankündigung einfach etwas zu machen, dann dass niemandem etwas ausrichten kann dagegen. Wäre sehr schön und interessant zu sehen, was dann passiert. Ja.
Aber jetzt, welcher Favorit? Sagt.
Ja, ich bin bei den Franzosen. Ich glaube, die haben viel auch Nebenschauplätze, nicht politischer Natur, sondern Team-Intrigen etc. Letzte Spieler, Pogba nicht dabei.
Benzema.
Genau, Benzema ist jetzt auch noch ausgefallen. Ich glaube, die werden es auch schwer haben und stolpern gegen Australien.
Kann ich das Gleiche sagen, macht irgendwie Sinn, ja, was du sagst. Es ist zerstritten, sind von mir aus gesehen noch zerstrittener. Und zwar wegen ihrem Chef sind Portugiesen, also das Verhalten von Cristiano Ronaldo, für eine Mannschaft sicher nicht förderlich. Andererseits kann er natürlich immer noch auf dem Platz alles bewegen, wenn er will. Drum, aber ich muss einen Tipp abgeben. Frankreich kann ich nicht sagen, nicht mit Portugal.
Ja, super. Was bleibt mir? Also Belgien gegen Kanada sehe ich nicht. Ich glaube, es wird richtig unangenehm für uns. Die Serben holen etwas gegen Brasilien. Es gibt irgendwie so, man hat ja gesagt, die müssen versuchen, die Match 6-5 zu gewinnen oder so. Gute Offensive und eine eher durchschnittliche Defensive gegen Brasilien, vielleicht 8-6, sowas. Möglicherweise ein bisschen hoch, aber ich habe das Gefühl, die sind gut drauf. Es ist Brasilien, die müssen jetzt so ein bisschen das Turnier reinfinden. Ich werde jetzt nicht gerade wie die Argentinier gegen die Saudis Gefühl haben, ja, das haben wir ganz locker im Griff, aber vielleicht gleich. Wissen nachher in Schweiz, Kamerun, das wird schon gut kommen. Haben wir ja vor 4 Jahren selber gesehen, wie das ist. Also ich würde sagen, ja, auf einen Sieg Serbien fällt mir jetzt schwer zu tippen. Aber ich muss jetzt. Also die Serben machen das. Und dann wird es richtig spannend.
Wäre dann aber für uns nicht so gut, weil dann Brasilianer eben eher nicht das machen würden, was ich eigentlich will, nämlich dass der erste Match gewinnen und nachher gegen uns ein bisschen mit einem Nice-Eyes zufrieden sind. Ja, interessant, wie das dann rauskommt. Wäre auch möglich, dass die Serben ziemlich rauch vorgehen und einfach der Neymar nicht mehr so in Form ist oder nicht mehr so viel Lust hat. Da könnte man sie sogar schlagen nachher im zweiten Spiel.
Was eben nachher kommt, ist auch nicht schlecht.
Jetzt treibt es aber schon. Also
Brasilien ist aus, Argentinien zieht sich zurück, Portugal und die Franzosen zerfleischen sich selber. Ja.
Der Weg ist frei.
Saudi-Arabien macht es am Schluss. Die, sind ja jetzt, die kommen jetzt in eine Euphorie rein.
Ja. Wir haben die Engländer aber noch, dürfen wir nicht ganz vergessen.
Gut, die werden irgendwann im Penaltyschiessen auf halbem Weg doch noch scheitern. Und die Belgier werden irgendwann noch einen Protest machen und dann ausgeschlossen.
Ja. Gut, interessante Theorie. Nehmen wir alles so auf und lösen es
abgeben. Das ist alles wieder anders.
Ja, dann erinnert sich sowieso niemand daran. Das ist ja das Schöne. Was erinnert uns unser Geschwätz von letzter Woche? Wunderbar. Noch jemand etwas anzufügen? Berühmte letzte Worte? Wünsche? Grüße? Sebastian, wie kann deine Kinder?
Die grüße ich natürlich immer, aber ich befürchte sie werden den Podcast nicht hören.
Ja, die sind wahrscheinlich eingenickt bis jetzt. Aber das soll kein Einzelfall sein. Das geht vielleicht auch anderen so. Macht aber nichts, weil für uns ist einfach wichtig, dass die Leute bis fertig laufen. Also sie können auch, wenn man uns gefallen tun, dann einfach anlassen. Dann kann es auch ohne Ton sein und einfach durchlaufen. Oder eben einnicken. Gar kein Problem. Das bolzt unsere Zahlen auf. Danke fürs Mitdiskutieren, so pointiert. Sebastian, nächsten Freitag wieder physisch im Studio.
Sehr gern.
Liebe Grüße in Aargau.
Und auch von meiner Seite auch. Grüße an unseren Telefonjasser aus dem Kanton Aargau. Hat es gut gemacht.
Ich finde es hervorragend. Hast du gewusst, dass der Telefonjasser amigs gar nicht daheim ist, sondern in einem Übertragungswagen soll sitzen? Neben dem Gelände, wo der Donnerstag oder der Samstagjasser, ich weiss nie, welcher ist.
Ja,
einen gibt es auch schon gar nicht mehr aufgenommen wird.
Das habe ich nicht gewusst, weil ich das noch nie gesehen habe.
Es hat mich in meinen Grundfesten erschüttert. Also ja. Mein Bild von der Menschheit. Es gibt eigentlich zwei Momente. Die Infantino-Rede vom Samstag und der Moment, wo ich die Information bekomme. Hat einiges
mein
verändert.
Mein Schlusswort ist jetzt, ich kann nicht jassen.
Gut, das ist auch ein Statement.
Gut, absolut. Das hat unser Fußballmann Andreas Böhni auch nicht daran gehindert, um da in dieser Veranstaltung, was ist das Schweizer Schieber, weiß ich, was Meisterschaft war, mitzumachen, oder?
Aber würde er das auch so formulieren, wie du das jetzt machst?
Müsste er jetzt wahrscheinlich, aber Würde er nicht.
Er hat mitgespielt auf AV. Und ich glaube nicht völlig erfolglos. Er hat Monika Fasnacht geschlagen, habe ich gehört. Ja, also, hallo.
Ist das aussagekräftig? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich
also erstens
die Sendungen nicht kenne.
Monika Fasnacht aus Alten. Stolz von Alten. Und ist als Jass-Moderatorin natürlich eigentlich ein Koryphäe.
Das ist aussagekräftig wie ein Auftaktsieg gegen Katar. Oder?
Ja, jetzt hast du es.
Auf das, übrigens, auf das Niveau lohne ich mich nicht ab.
Auftaktsieg gegen Katar, kommen wir noch schnell auf unsere Tipperei zurück von letztem Mal. Oh. Erwähne ich natürlich nur, weil ich 2-0 für Ecuador tippt habe. Und das Resultat war 2-0, Differenz 0.
Ja, ja, stark. Herr Wendel mit seinem 4-1 auch nicht völlig daneben.
Es hat sich ja angefühlt wie ein 4-1, das sind wir ehrlich. Oder? Das 2-0 ist ja viel zu
wenig. Also wobei das eine Goal von Katar...
Das hat sich jetzt
nicht so stark manifestiert. Ja, ich habe No-No gesagt. Ist okay, dass es anders gekommen ist. Ist in Ordnung. Es war relativ zügig klar gewesen, dass der Tipp wahrscheinlich nicht wird zutreffen. Wunderbar. Danke vielmals. Ich versuche es noch einmal mit Adieu sagen. Bis zum nächsten Freitag. Auf Wiedersehen.
Pro und Konter.